Und da heißt es in Vers 34, die Frau schweige in der Gemeinde. Damit wir mal genau wissen, wo es... Ich habe doch gerade gesagt, schweigen, auch nicht räuspern. Damit wir gleich wissen, wo die Hake hängt, ne, wo es langläuft. Paulus hat da ganz klare Worte, die Frau schweige in der Gemeinde. Dass ich heute darüber predigen werde, ist der Greg Papadopoulos schuld. Also wenn ihr irgendjemand sucht, bei dem ihr die Schuld geben könnt, dann könnt ihr ihn hinterher fragen, weil er sagte, keiner traut sich, über diesen Text zu predigen. Und wie gesagt, nö, ich traue mich, mache ich doch. Allerdings muss ich dazu was vorweg sagen. Habe mich jetzt bewusst für heute mit einigen beschäftigt zu diesem Thema, selber fleißig natürlich die Bibel studiert, habe mir sogar noch ein Buch gekauft, eine Masterarbeit, also eine wissenschaftliche Arbeit noch mal zu diesem Thema, die ich dann auch noch mal durchgelesen und studiert habe. Aber es ist nicht so einfach in dieser Hinsicht mit dem Thema, selbst wenn ich euch meine Gedanken heute dazu erzählen werde, wird es wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wir hatten 2015 eine Generalkonferenz, Vollversammlung. Da wurde wieder mal über das Thema entschieden, dürfen Frauen zum Predigtamt für das Weltfeld ordiniert werden oder nicht. Und es gab vorher einen theologischen Arbeitskreis, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und es ist ganz interessant, das Ergebnis, was daraus kam. Grob gesagt könnte man sagen, ein Drittel der Leute, der Theologen, die da studiert haben, das waren ja nicht irgendwelche, sondern Leute, die wirklich tief gegraben und auch großes Fachwissen hatten, die haben gesagt, ganz klar, ja. Dann gab es ein Drittel einer Gruppe, die sagte, ja, allerdings sollte das von Region zu Region entschieden werden. Und es gab ein Drittel der Leute, die sagten ganz klar, auf gar keinen Fall. Also selbst unsere Cheftheologen sind sich in dieser Frage nicht ganz einig. Wobei, wenn man diese mittlere Gruppe, die sagt, ja, aber müsste man abhängig machen, wo, dazu zählt, dann würde man, dazu kommen zwei Drittel der Leute, unserer Cheftheologen sagen, auf jeden Fall. Und ein Drittel unserer Cheftheologen sagt, nein. Aber trotzdem, es herrscht keine Einigkeit zu diesem Thema. Und so wird vielleicht das, was ich jetzt erzähle, diejenigen, die sagen, richtig, Frauen haben zu schweigen und nicht zu lehren und sollen die Klappe halten, nicht unbedingt überzeugen. Aber vielleicht die, die gerne sich mal mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, ein paar Aspekte, Gedankenanregungen dazu geben. Eins muss ich noch vorweg sagen. Es ist ja schön leicht, als Mann so eine Predigt zu halten. Ne? Ich bin ja nicht betroffen. Ich habe gut reden. Das ist sowieso egal, ne? Ob ich dafür oder dagegen bin. Mich betrifft es nicht. Oder doch? Wenn ich mir mal den Gemeinderat hier in Hamm anschaue, wir haben mehr Frauen. Wenn ich mir anschaue, wer Gemeindeleiterin ist, das sagt schon, ja. Wenn ich mir die anderen Gemeinden anschaue, nur in diesem Bezirk, die Hauptverantwortung und die Hauptarbeit machen und die auch mit in den Leitungsgremien sitzen, in der Mehrzahl, sind überall die Frauen. Wenn wir also das so nehmen, wie es da steht, haben wir ein Problem in unseren Gemeinden, würde ich sagen. Guck mal, da geht schon die erste. Ich hoffe, ich habe nichts Schlimmes gesagt. Und ich möchte schwerpunktmäßig gleich mir zwei Texte anschauen, aber das eine ist der in 1. Korinther 14, 34 steht. Ich lese ihn einmal schon mal vorab, aber werde noch nicht in die Tiefe gehen. Da heißt es von Paulus, wie in allen Gemeinden der Heilige Geist, also so sollen die Frauen, hier geht's los, so sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Und der andere Text, den ich mir auch anschauen möchte mit euch, der steht im 1. Timotheusbrief, 2. Kapitel. Und da heißt es dann in Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Da kommt schon die erste Zustimmung. Und auch nicht über den Mann zu herrschen. Kam da noch ein Jawohl irgendwo? Sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. So, die beiden Texte, darum soll es gehen. Ich werde nicht in 5 Minuten fertig sein, das kann ich jetzt auch schon sagen. Aber ich werde mich bemühen, also ich kann gar nicht alles reinbringen, weil es ist so umfassend. Ich versuche so aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte ranzubringen. Erst einmal ist es wichtig, im Umgang mit der Bibel muss man ein paar Grundregeln beachten. Es gibt ganz viele, aber ein paar davon will ich aufzählen, die jetzt für uns, für die Situation wichtig sind. Erstens muss ich mir immer vor Augen halten, was habe ich für einen Text vor mir? Weil die Bibel hat viele unterschiedliche Arten von Texten. Es gibt Erzählungen, es gibt Gesetzestexte, es gibt prophetische Texte, die Evangelien sind nochmal eine ganz eigene Gattung, also die 4 Lebensberichte von Jesus. Und es gibt eben Briefe. Und ein Brief ist immer ein Schreiben, das jemand verfasst hat an eine Person oder eine Gruppe und das auch in eine ganz konkrete Situation hinein. Ich kann, und das ist übrigens auch eine Gefahr, die immer wieder geschieht, auch mit den Briefen von Ellen White nicht einfach so umgehen, dass ich so einen Brief nehme und das so ganz allgemein sage, das ist, gilt für alle und für jederzeit. Wir wissen zum Beispiel, dass Ellen White gesagt hat, dass wir gesund leben sollen, dass wir vegetarisch am besten noch vegan leben sollen. Ihr findet aber einen Brief von ihm, wo sie einem Bruder sagt, iss endlich Fleisch. Jo, was denn nun? Dazu muss ich wissen, dass dieser Bruder die Lebensgrundsätze von Schwester White sehr ernst genommen hat und wollte vegan leben auf Grönland in der Zeit des 19. Jahrhunderts. Heute kann man überall alles zu jeder Jahreszeit kriegen, aber versuch mal, auf Grönland im Winter vegan zu leben. Der Typ war immer abgemagerter und dem ging es immer schlechter und immer kränklicher und sie hat gesagt, iss endlich Fleisch, weil es geht nicht in der Situation. Das heißt, ein Brief muss man immer wissen, an wer hat ihn geschrieben, an wen hat er ihn adressiert und was war die konkrete Situation. Nun haben wir ein Problem bei den Briefen des Paulus. Das ist in etwa folgendermaßen, nehmen wir euch beide mal, Waldemar. Das Telefon klingelt zu Hause. Die Olga geht ran und du hörst, wie sie sich unterhält. Je nachdem, was sie sagt, wirst du ziemlich schnell wissen, mit wem sie spricht, oder? Es kann aber auch durchaus sein, dass du die Person am anderen Ende nicht kennst und bist vielleicht am Rätseln. Mit wem wird sie wohl jetzt telefonieren? Und je nachdem, was sie sagt, wirst du dich auch fragen, was besprechen die da gerade? Weil du hörst eben nur ihre Seite und nicht die andere. Und so ist das mit den Briefen, die wir haben. Wir haben nur die eine Seite, nämlich die des Paulus. Wir wissen überhaupt nicht, was auf der anderen läuft. Wir können nur versuchen, aus dem, was der Paulus schreibt, herauszuschließen, herauszulesen, was könnte denn die Situation sein. Aber das ist ganz wichtig, um den Inhalt des Briefes zu verstehen. Nämlich nochmal, ein Brief ist hineingeschrieben zu einer bestimmten Empfängergruppe in eine bestimmte Situation hinein und auch eine bestimmte zeitliche Situation. Und dann ist es auch noch wichtig, um so einen Brief zu verstehen oder überhaupt einen biblischen Text zu verstehen, das haben wir uns auch an einer anderen Stelle schon angeschaut, dass ich den Schreiber des Briefes verstehen lerne. Nicht alles, was er sagt, meint er genauso, wie du denkst, dass er es meint. Also ich muss erst mal gucken, das werden wir gleich auch noch sehen, wenn wir weiter reinschauen. Wie geht Paulus eigentlich damit um, wenn er zum Beispiel das Alte Testament zieht? Das wird gleich relevant werden auch noch, das zitiert. Das schauen wir uns noch an. Und was auch ganz wichtig ist, ich mache niemals eine allgemeine Theologie, also eine allgemeine Aussage aus einem Bibeltext heraus. Sondern ich muss auch immer den gesamten Zusammenhang, das gesamte Bild im Blick behalten. Weil die 2 Aussagen, die ich vorgelesen habe, es gibt noch ein paar ähnliche von Paulus, aber das sind die stärksten, sind ja nicht die einzigen in der Bibel zum Thema Frau und Rolle der Frau in der Bibel. Doch nicht so spannend? Ertappt, hier vorne sieht man alles, tut mir leid. Schauen wir doch mal ein bisschen rein. Ihr könnt mir auch helfen. Einen habe ich hier in der Kindergeschichte schon zitiert. 1. Mose 1. Ich brauche den nicht aufschlagen. Ich werde einfach, wer mitschreiben will, der kann sich das mitschreiben. Ich werde so im Überblick mal ein paar Texte reinbringen. 1. Mose 1, 27, 28 steht, dass der Mensch als Mann und Frau im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Haben wir hier in der Kindergeschichte gerade vorgelesen bekommen. Und sie kriegen beide gemeinsam den Auftrag, über die Erde zu herrschen. Nicht der Mann oder nicht die Frau, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Sie sind also von Anfang an, so verstehe ich diesen Text auf jeden Fall, gleichwertig geschaffen worden und bekommen auch von Gott die gleiche Aufgabe, die sie haben, aber in ihrer Unterschiedlichkeit. Und beide, Mann und Frau, sind in gemeinsam Ebenbild Gottes. Nicht der Mann ist Ebenbild Gottes und nicht die Frau, sondern gemeinsam. Das ist nochmal ein ganz anderes spannendes Thema. Die weiblichen Aspekte, die Gott in der Bibel auch hat und auf sich bezieht, die es da gibt. Es gibt eine ganze Menge Stellen auch dazu, die ausdrücken, dass Gott durchaus auch feminine Eigenschaften hatte. Bei einer patriarchalischen Kultur kommt das natürlich nicht so deutlich hoch. Wir haben in der Bibel durchaus Frauen im Alten Testament, die Leitungsaufgaben haben, die auch geistliche Leitungsaufgaben haben. Miriam, die Schwester von Mose, wird in 2. Mose 15, 20 als eine Prophetin bezeichnet. Sie ist diejenige, die dann auch dieses Prophetenlied leitet und einführt und die im Rahmen des Volkes Israel eine wichtige geistliche Rolle hat als Prophetin. Deborah, eine der Richterinnen in Richter 4, Vers 4, auf die das Volk hört. Und da ist diese berühmte Geschichte, dass sie Barak ruft, um die Feinde zu vertreiben. Und Barak sagt, ich mache keinen Schritt, wenn du nicht mitkommst. Und dann kommt noch eine zweite Frau dazu, die letztendlich den Krieg gewinnt. Da sind die Frauen voll im Vordergrund in Richter 4. Oder Hulda, auch eine Prophetin zur Zeit der Könige, hat eine ganz wichtige Rolle zu sagen, wie es weiterläuft im Reich. Und der König selber schickt seine Ratgeber zu Hulda, um von ihr geistliche Weisung von Gott zu empfangen. Auch im Alten Testament, als es darum geht, dass Simson Richter werden soll, überhaupt, zu wem geht der Engel? Zu der Frau, also zu der Mutter, der zukünftigen Mutter, und klärt ihn auf, was alles Sache sein wird. Und der Mann, hey, eigentlich bin ich der Herr im Haus, der hätte doch zu mir kommen können, sagt, sieh mal zu, dass er nochmal kommt. Kommt auch nochmal, und was sagt der Engel zu dem Mann von der Frau? Sagt, weißt du was, ich habe deiner Frau schon alles gesagt, was willst du denn noch von mir hören? Ja? Also er ist da ziemlich drastisch. Ey, ich habe deiner Frau Bescheid gesagt, und er wird sich was dabei gedacht haben, auch Gott wird sich was dabei gedacht haben, dass er hier der Frau die entscheidende Rolle gibt und nicht dem Mann. Und wir haben auch noch andere, die das Sagen haben. Elia, als er unterwegs ist, der kommt in Schunem vorbei und da ist die Schunemiterin und die sagt, wo es lang geht. Da bauen wir ein Haus auf dem Dach für den Propheten, und auch als dann nachher das Kind krank wird und dann stirbt, ist sie diejenige, die die Hosen anhat und die Initiative ergreift. Damals hatten weder Männer noch Frauen die Hose an. Oder die Hure Rahab. Übrigens ganz interessant, wie selbstverständlich die Bibel einfach immer wieder sagt, diese Prostituierte da, sogar im Stammbaum Jesu enthalten, die ganz klar die Richtung angibt in ihrer Familie, was zu tun ist, um dem also nicht Anteil zu haben an dem Untergang von Jericho. Wenn wir ins Neue Testament gehen, wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit Frauen umgeht, total wertschätzend, so würde ich das mal aus meiner Sicht mit einem Wort zusammenfassend. Jesus hat auch Jüngerinnen gehabt, Frauen, die ihn ständig begleitet haben. Lukas 8 wird uns darüber berichtet, Verse 1 bis 3, und auch noch an einer anderen Stelle, dass Jesus Frauen hatte, an mehreren anderen Stellen, die ihn auch begleitet haben. Und die berühmteste Geschichte, die wir haben, ist mit Martha und Maria, wo eben, ja, das sind die wichtigsten Leute, die hat sich ja nicht nur einfach zu ihm an die Füße gesetzt, um ihm zuzuhören. Wir wissen vom Johannesevangelium, dass das die beiden Schwestern mit ihrem Bruder zusammen die wichtigsten Freunde von Jesus waren. Und es sieht so aus, dass das Haus von ihnen so ein Anlaufpunkt für Jesus war. Wenn er in die Nähe von Jerusalem kam, ist er dort eingekehrt. Und die beiden Schwestern waren diejenigen, die die Leitungsverantwortung in diesem Haus hatten. Lazarus war wahrscheinlich vom Kontext her der Jüngere von den dreien. Wisst ihr, das finde ich auch ganz spannend, dass die erste Missionarin in der Bibel im Neuen Testament eine Frau ist? Wer weiß es? Welche die erste missionarische Frau ist? Richtig. Ganz spannend. Die Jünger gehen ins Dorf, samaritanische Dorf, um Essen zu holen und kommen wieder. alleine. Die Frau geht ins Dorf und kommt mit dem ganzen Dorf wieder zu Jesus und geht in das Dorf und verkündet, schaut, da draußen ist der, der mir alles gesagt hat, ob das nicht der Messias ist. Und es heißt, sie kommen zum Glauben durch sie. Sie bringt sie mit Jesus zusammen und dann sagen sie, jetzt glauben wir nicht nur, weil du es uns gesagt hast, sondern weil wir ihm selber begegnet sind. Die Jünger haben niemanden mitgebracht. Die Frau hat das ganze Dorf mitgebracht. Die erste Jüngerin, die erste Missionarin, die es gibt, ist eine Frau. Und es ist auch nicht außer Acht zu lassen in der damaligen Kultur, dass die Auferstehungsbotschaft als erstes Frauen mitgeteilt wird. Frauen aus dem Jüngerkreis Jesu. Und die auch als erste den Verkündigungsauftrag kriegen, nämlich den anderen weiterzusagen, dass Jesus auferstanden ist. Schauen wir uns auch mal noch ein bisschen weiter in Apostelgeschichte. In Paulus in Philippi, Apostelgeschichte 16. Die erste Person, die sich dort für Jesus entscheidet, ist eine Frau. Lydia, die Purpurkämmerin. Und vom Kontext her sieht es so aus, dass in ihrem Haus die erste Gemeinde in Philippi ist. Und sie ist die erste Gemeindeleiterin. Dann lesen wir auch in Apostelgeschichte 21, dass der Philippus ein paar Töchter hatte, die Prophetinnen waren. Also auch eine geistliche Leitungs- und Führungsaufgabe. In Römer 16, Vers 1 lest ihr von einer Schwester Phöbe, die ausgezeichnet ist unter den Diakonen. Das ist das gleiche Wort, was Paulus verwendet in Timotheus' Brief über die Diakones. Genau das gleiche Wort. Das ist also der gleiche Autor. Und Kommentatoren gehen davon aus, dass sie als erste in dem Schlussgruß erwähnt wird, dass sie die Überbringerin des Briefes ist. Eine Diakonin, die ausgezeichnet ist unter den Diakonen, überbringt den Römerbrief den Römern. Und der Überbringer hat den Brief auch immer erklärt. Also auch nicht irgendwer. Gleiches Kapitel, Römer 16. Je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, die richtigen Übersetzungen, muss man einfach dazu sagen, haben es auch richtig. Da wird in Vers 7 von Junia gesprochen, mit ihrem Mann zusammen, die ausgezeichnet sind unter den Aposteln. In Luther-Übersetzung, ältere zumindest, steht Junias. Und Elberfelder hat auch noch Junias drin. Es gab den männlichen Namen Junias nicht in der damaligen Kultur. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, aber es gab den Namen Junia. Das war ein sehr weit verbreiteter. Es gab also offensichtlich auch eine Apostelin. Apostelin ist nicht jemand, der schweigt in der Gemeinde. Das ist nicht jemand, der nichts zu sagen hat, sondern das ist jemand, der auch lehrt und auch leitet. Und vielleicht noch so einen Nachsatz außerbiblisch, schon aus dem ersten Anfang des ersten Jahrhunderts, also 110 nach Christus, kann man in außerbiblischen Schriften lesen von einem Plinius, der darüber berichtet, dass es weibliche Diakoninnen in der Gemeinde gab. Und Diakon war damals anders als heute. Bei uns ist ja der Diakon zuständig oder die Diakone in der Regel für das seelsorgerliche und praktische Wohl. Und wir lesen in der Bibel, dass die aber Leitungsverantwortung hatten, die Diakone. So, jetzt kommen wir zu 1. Korinther 14, 34. Nach so viel Einleitung. Ich lese nochmal. So sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Erst einmal stellen wir fest, dass Paulus sich hier selber widerspricht. Einerseits, wir haben Römer 16, hatte ich zwei Zitate gebracht, wo es Frauen gibt, die leiten und die auch was zu sagen haben. Und in 1. Korinther 5 sagt Paulus auch etwas Spannendes, ein paar Kapitel davor. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Weiter will ich gar nicht. Das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte, da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Mir ist nur dieser Gedanke wichtig. Jede Frau, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt. Wenn ihr die Kapitel 11 bis 14 seht, werdet ihr merken, wir sind im Gottesdienst. Es dreht sich um den Gottesdienst. Und es geht um Verhalten im Gottesdienst. Wenn dann also Frauen, wenn Paulus in 1. Korinther 11, 5 sagt, wenn eine Frau betet oder weissagt, dann spricht sie ja. Und dann spricht sie auch geistlich. Und sie spricht im Gottesdienst geistlich. Das widerspricht sich ja auch wieder mit dem Text, den wir haben. Also entweder darf sie sprechen oder sie darf nicht sprechen. Was meint nun der Paulus? Welcher Text hat denn jetzt mehr Gewicht? Soll die Klappe halten oder nicht? Es ist, wie gesagt, für uns immer ganz leicht, für mich Männer erstmal, weil ich bin ja nicht betroffen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so leicht, weil wir neigen dazu, dass ein Text, der uns emotional bewegt, ob es nun die Frauen sind, weil ich weiß nicht, wie du damit umgehst, Olga, so ein Text, die Frau schweige in der Gemeinde. Das ist schwierig, oder? Jedes Mal, wenn du den Korintherbrief liest und kommst über den Text, kann ich mir vorstellen, dass du denkst, also, weiß nicht. Ja? Ja, und, aber mir geht es auch so, auch als Mann geht es mir so, dass ich trotzdem, was ich euch ausführe, immer wieder drüber stolper. Das berührt uns emotional mehr als dieser Text, der 3 Kapitel vorher steht, wenn die Frau betet in der Gemeinde oder weissagt. Das berührt uns nicht so emotional, obwohl beides mit dem Gottesdienst zu tun hat, wie dieser, den wir jetzt gerade dran haben. Also, wir stellen fest, Paulus hat hier selber einen Widerspruch. Wichtig ist jetzt vielleicht einfach auch erstmal noch kurz weiterzulesen, Vers 35, 14, 35. Wenn Sie aber etwas lernen wollen, sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Ups, hier wird schon mal eine Einschränkung gemacht. Es geht offensichtlich erstmal nicht um alle Frauen, sondern es geht um verheiratete Frauen. Warum soll Paulus sonst sagen, dass sie ihre Männer zu Hause fragen sollen? Und das ist ganz wichtig, weil Paulus eine ganze Menge auch noch zu sagen hat an anderen Stellen, wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Mir ist erstmal nur wichtig, dass Paulus selber seine Anordnung einschränkt, indem er sagt, sie sollen ihre Männer fragen. Es geht also um den Kontext verheirateter Paare. Wird gleich noch wichtig werden. Was wir auch feststellen, die Frauen sind nicht die einzigen, die sich im Gottesdienst unterordnen sollen. Wenn wir ein paar Verse vorher lesen, in Vers 32, 33, das ist zwar in meiner Übersetzung anderes Wort verwandt, aber es ist dasselbe im Griechischen, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also die Geister der Propheten sollen sich den Propheten unterordnen. Ich will das mal kurz erklären, was Paulus damit meint. Wenn jemand eine Inspiration von Gott hat, eine prophetische Inspiration, übrigens das vom Kontext her ist es nicht, ich habe jetzt so eine Offenbarung im Sinne der Offenbarung, die wir gerade behandeln, sondern ich habe ein Wort der Ermutigung, der Erbauung, der Ermahnung, so definiert Paulus im gottesdienstlichen Rahmen Prophetie. Wenn ich so ein Wort habe, dann sitze ich nicht auf dem Stuhl und sage, ich bin jetzt dran und muss was sagen, sondern ich kann durchaus warten, bis ich dran bin und dann das Wort sagen. Ich bin kein Getriebener dieses Wortes, das ich jetzt unbedingt loswerden muss. Das heißt, dieses prophetische Wort muss sich mir unterordnen. Und die Propheten sollen sich auch, so sagt er dort, einander unterordnen. Wenn da nämlich zwei sind oder drei, die ein prophetisches Wort haben, ich kann das ja auch noch mal kurz lesen, wenn aber von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Das heißt, ich soll mich auch unterordnen als Prophet durchaus, wenn es jemand gibt, der etwas Wichtigeres zu sagen hat. Das heißt, unterordnen haben wir nicht nur für die Frauen in Bezug auf ihre Ehemänner, sondern in diesem Kontext, sondern auch Propheten sollen einander sich unterordnen, beziehungsweise sollen sich unter, das Wort soll sich unterordnen unter sie. Sie sind nicht Getriebene des Wortes. Warum das? Zwei Dinge könnten der Hintergrund sein. Das eine, ich weiß nicht, ob von euch jemand mal das Vorrecht hatte, in einem jüdischen Synagogengottesdienst zu sein. Als ich ein Jahr mit Kirsten in Israel, sind wir auch immer wieder am Sabbat in die Synagoge gegangen. Das hing auch damit zusammen, weil es einfach spannend mal so ein jüdisches Jahr zu erleben und so ein Festjahr. Wir haben also alle jüdischen Feste mitgemacht und besonders zu diesen großen Festtagen waren wir in der Synagoge. Und in einer orthodoxen, also einer normal, es gibt liberale Juden und andere. Und die Liberalen, da ist es wie in der evangelischen Kirche, würde ich mal sagen, ich meine jetzt die anderen, also nicht die Liberalen. Da sind Männer und Frauen getrennt. Und in der Regel ist es so, dass die Männer unten sitzen und die Frauen oben auf der Empore. Bei den Ultraorthodoxen ist es noch ein bisschen anders, aber so grob. Das heißt, wir haben nie zusammengesessen. Ich habe immer unten gesessen und Kirsten oben. Ich habe also enger am Geschehen teilgenommen, sie weniger eng. Und Kirsten spricht Hebräisch und ich auch, aber sie spricht viel besser als ich. Das heißt, sie hat mitbekommen, was da oben abgeht.
Weißt du schon das neueste Rezept? Hast du schon gehört, was die da gesagt hat?
Ja, also es wurde sich sehr viel ausgetauscht über Banalitäten. Aber das so richtig teilgenommen am Gottesdienstgeschehen wurde dort nicht. Plötzlich, das ist das eine, ist in der christlichen Gemeinde was anders geworden. Die Frauen saßen mit dabei. Das ist das eine, was Unterschied war. Und dann habe ich noch was erlebt. Die wir im Flüchtlingscafé hier unten arbeiten, dort erleben wir etwas, was wir in unserem Kulturkreis gar nicht kennen. Und das betrifft besonders die Frauen. Weil die Mädchen, viele von denen, die sind mit 14, 15, 16 verheiratet worden, die hier unten sitzen. Die sind nicht einen Tag ihres Lebens zur Schule gegangen. Und man merkt den Unterschied mit unseren Flüchtlingen von denen, die eine Schulbildung haben und die keine Schulbildung haben. Das heißt, viele von denen können nicht mal in ihrer eigenen Sprache lesen und schreiben. Betrifft übrigens auch manche Männer. Also nicht nur die Frauen, auch manche Männer betrifft das. Und du merkst den Unterschied. Das könnte ein Grund gewesen sein, dass die Frauen jetzt plötzlich das Vorrecht haben, mit in der Gemeinde zu sitzen, nicht mehr außerhalb, aber vieles noch nicht so verstanden haben und was wissen wollten. Das könnte einer. Ich finde aber den anderen auch noch sehr spannend. Und der war für mich sehr neu. In 1. Korinther 11, da gehe ich ein bisschen drauf ein, da lesen wir davon, dass eine Frau ohne Kopfbedeckung im Gottesdienst ihren Mann entehrt. Fühlst du dich gerade entehrt, weil deine Frau ohne Kopfbedeckung da ist? Was wichtig gewesen sein zu sein scheint, und das lesen wir auch in Epheser 5, ordnet euch einander unter. Und von dem Mann wird ganz viel erzählt, wie er mit seiner Frau umgehen soll, dass er sie lieben soll, wie Jesus die Gemeinde liebt und vieles andere. Und bei der Frau wird am letzten auch nochmal was gesagt, auf dass sie ihren Mann ehre. Das muss etwas ganz Wichtiges gewesen sein in der Gemeinde, also im Umgang, auch im öffentlichen Umgang, also im Umfeld der Gemeinde, dass man sich nicht gegenseitig entehrt und dass besonders der Mann nicht bloßgestellt wird in der Öffentlichkeit durch das Verhalten seiner Frau. Das heißt, kommen wir noch, bevor ich dazu komme, das erstmal im Kopf behalten. Dann lesen wir noch, wir haben einen Text schon gelesen. Wir haben im 1. Korinther 14 dreimal, dass Leute im Gottesdienst schweigen sollen. Das erste Mal steht in Vers 28, wenn da nämlich jemand ist, der ein Wort in fremden Sprachen hat und es gibt niemand, der das auslegen kann, dann soll er schweigen. Dann haben wir den einen Text schon gelesen, nämlich wenn da drei Leute sind, die haben ein prophetisches Wort und es gibt einen vierten, der eins hat, dann sollen die anderen drei schweigen. Und hier steht dann, dass die Frau schweigen soll. Bei den ersten beiden ist uns jedem klar, das gilt nicht generell und für immer, sondern das gilt für die Situation des Gottesdienstes. Wenn also kein Ausleger da ist, schweigen. Wenn da jemand anders da ist, ein prophetisches Wort, dann sollen die anderen schweigen. Und bei der Frau sagen wir, gilt für immer. Wahrscheinlich ist es Folgendes vom Kontext, deswegen habe ich das mit reingebracht. Wie gesagt, ich gebe es mit in Konjunktiv rein, weil ich bin nicht dabei gewesen. Aber das, was so die Leute, die noch ein bisschen dichter dran sind, zumindest auch mit den ganzen Texten, die da im Ursprung auch sind und im kulturellen Umfeld der Leute, und was wir bei Paulus selber lesen, wenn der Mann also prophetisch geredet hat, irgendwas anderes im Gottesdienst gemacht hat und die Frau quatscht dazwischen, dann entehrt sie ihn in dieser Situation. Und das möchte Paulus, dass das nicht im Gottesdienst stattfindet, dass der Mann in seiner Rolle durch das Verhalten der Frau entehrt wird. Genauso wenig wie eben ein Mann, dazu muss man noch was erklären, was das mit dem Kopftuch auf sich hat. Das hat auch einen kulturellen Hintergrund. Es gab nur zwei Gruppen von Frauen, die ohne Kopftuch rumgerannt sind, damals. Das eine waren unverheiratete Mädchen, die eben noch zu haben sind auf dem Heiratsmarkt, und das andere waren Prostituierte. Das heißt, wenn eine Frau im Gottesdienst, gerade im Gottesdienst, ohne ein Tuch auf dem Kopf war, dann hat sie mit anderen Worten gesagt, ich bin noch zu haben. Und damit hat sie ihren Mann lächerlich gemacht, der dem dann gesagt hat, ja, ich bin zwar mit dir verheiratet, aber kann mich auch jemand anders haben. Und hat ihren Mann entehrt. Und darum sollte sie was auf dem Kopf tragen. Heute spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Dieses Verständnis haben wir gar nicht. Es gibt ja Gemeinden, wo die Frauen ein Kopftuch tragen, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Damals hat das Sinn ergeben, dass die Frauen das tun. Und damals hat es eben auch Sinn ergeben, dass wenn der Mann einen etwas geistlichen Gottesdienst macht und die Frau quatscht irgendwie dazwischen oder stellt ihn in der Öffentlichkeit in Frage. Und das ist das allgemeine Prinzip. Also das entehrt ihn. Das Schlimmste, glaube ich, was man als Ehepaar machen kann, oder nein, das ist nicht das Schlimmste, aber ich glaube, es ist mit eine schlimme Sache, wenn du in der Öffentlichkeit, beim Potluck zum Beispiel, mein Mann, weil du wüsstest, was der wieder gemacht hat, ja? Wie würde es dir damit gehen, Heinz, wenn deine Frau das vor anderen Leuten beim Potluck machen würde? Du würdest dich total freuen. Das geht uns noch ganz genauso, nur dass wir diese Verbindung nicht mehr haben. Wir haben eine andere Verbindung dazu. Wenn du deinem Partner wirklich was Schlechtes tun willst, dann mach ihn vor anderen Leuten schlecht. Und dann hast du also einen dicken, fetten Sargnagel in deine Beziehung eingehauen, deine Ehebeziehung. Hinter diesen Texten stehen auch Grundprinzipien. Und das ist eines der Grundprinzipien, was Paulus für unsere Kultur uns heute sagen möchte. Leute, wertschätzt einander und geht miteinander wertschätzend um. Und das besonders in der Öffentlichkeit. Das ist der Kontext für uns heute, was wir aus diesem ersten Abschnitt rausziehen können. Okay. Wichtig nochmal für diesen Text. Paulus sagt es deutlich, es geht um das Verhalten Mann und Frau. Es geht, das habe ich versucht so ein bisschen deutlich zu machen, so verstehe ich es mit den anderen Texten auch zusammen, um gegenseitige Ehre. Und es geht darum, dass die Frau im gottesdienstlichen Kontext ihren Mann nicht bloßstellen soll. Soll sie eigentlich nie und der Mann auch nicht umgekehrt. Das ist für uns das, was wir heute daraus lernen. Aber das ist der Kontext, den wir hier haben. Es geht nicht darum, dass die Frauen generell Männern untergeordnet sind und dass die Frauen generell zu schweigen haben. Wenn das so wäre übrigens, wenn wir das so generalisieren würden, haben wir ein Problem. Dann müssen ja auch die anderen Texte aus dem 1. Korinther 14 gelten. Wie viel prophetische Rede haben wir denn hier im Gottesdienst? Wie viele Leute reden in anderen Sprachen und es legen andere aus? Wo haben wir das denn hier im Gottesdienst? Warum haben wir denn das nicht? Warum legen wir dann nicht genauso viel Wert drauf, dass das hier stattfindet, was vielleicht schön wäre, wenn es stattfinden würde, aber pochen darauf, dass die Frau zu schweigen hat? Also wir müssen aufpassen. Ja? Warum soll das eine generell gelten und das andere nicht? Nur so als Randnotiz. 1. Timotheus 2, Vers 12. Ich aber erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in aller Stille halten. Wir haben schon gesehen, das entspricht nicht dem Gesamtbefund, wie Gott die Frauen in der Bibel darstellt. Wir erleben, dass es leitende Frauen gibt, dass es lehrende Frauen gibt, dass es geistliche leitende Frauen gibt in der Bibel. Und Gott scheint damit kein Problem gehabt zu haben, dass er geistlich leitende Frauen hatte, an höchster staatlicher und geistlicher Spitze. Und wenn diese Aussage so allgemein gelten würde, ihr lieben Männer, uns lieben Männer, da sagt Paulus in Vers 8, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Wer hat heute von uns Männern zum Gebet an irgendeiner Stelle die Hände erhoben? Ich habe keinen gesehen, aber ich habe auch nach vorne geguckt, war in der ersten Reihe. Ich weiß nicht, ob hinter mir einer war. Wir müssen immer aufpassen. Ja? Wenn wir sagen, der eine Text gilt so absolut, dann muss der andere, müssen wir den auch wörtlich nehmen. Also bitte, Männer, immer wenn wir beten, Hände nach oben. Ja? Fängst jetzt an, Heinz. Ja? Als Vorbild gehst du voran hier. Und wir sehen auch an anderen Stellen, ich habe schon darauf hingewiesen, hier ist keine einzige Frau, die ein Kopftuch im Gottesdienst trägt. Keine einzige. Warum gehen wir mit manchen Stellen so um, dass wir sagen, wir merken, das gilt nicht mehr, es ergibt keinen Sinn in unserer Kultur, zur Zeit zumindest nicht, dass Frauen ein Kopftuch tragen beim Gebet und sagen, okay, das betrachten wir als kulturell, das hat für uns keine Relevanz mehr, aber hier sagen wir, das müssen wir so absolut verstehen, wie es da steht. Ich möchte euch ein bisschen einladen, das hatte ich am Anfang gesagt, man muss ein paar Prinzipien beachten. Den Kontext, also in welchem Umfeld hinein ist das geschrieben? Was war denn die Situation in der Gemeinde Ephesus, das ist da, wo der Timotheus sich gerade aufhält, in die Paulus hineinschreibt? Und wir haben leider das Problem, dass wir das nur aus seinen Briefen herauslesen können. Eine andere Chance haben wir nicht. Aber wir finden ein paar Sachen. Auch erstmal nur zum Mitschreiben, ich werde davon nur wenige Texte vorlesen. Im ersten Kapitel, Verse 4 bis 6 des ersten Timotheus-Briefes und in Kapitel 19 bis 20, Verse 19 bis 20 werdet ihr lesen, dass es einige Irrlehren gab. Bei Paulus ist das so, das, was er am Anfang in seinen Briefen erwähnt, das sind die Sachen, die ihn dann den Rest des Briefes beschäftigen. So das erste Kapitel, die ersten Verse sind immer mit die wichtigsten. Und wir lesen, dass er gleich am Anfang einige Irrlehren aufzählt. Und jetzt gucken wir uns ein paar dieser Irrlehren noch weiter an, die für unser Thema interessant sind, nämlich 1. Timotheus 4. Ich lese ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügen reden, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und hier kommt jetzt was ganz Spannendes, das sehen wir gleich noch weiter. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme und mit Danksagung. Also neben den vielen Problemen, die Paulus aufzählt, ist ein Problem, dass Leute gesagt haben, heiraten ist nicht gut. Und damit ist auch Sexualität nicht gut, weil das hat auch was damit zu tun. Weil durch Heiraten entstehen Kinder und die entstehen nicht ohne Sexualität. Also es gibt Leute, wie wir gleich noch sehen werden, eine dieser Irrlehren ist, heiraten zu verbieten und zu sagen, Sexualität ist schlecht. Schauen wir mal Kapitel 5 dann auch noch, da ist nämlich dann auch noch was Interessantes. Paulus hat hier eine sehr lange Ausführung ab Vers 3 über die Witwen, die ehelos bleiben sollen und wenn sie sich nicht enthalten können, dann sollen sie aber doch heiraten. Und dann, ich lese mal ab Vers 14, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben, denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwe hat und so weiter. Es sieht so aus, dass zumindest eine Gruppe von Frauen besonders empfänglich war für Irrlehren, die in Bezug auf Heiraten und Sexualität was zu tun hatten. Und das wiederholt sich im 2. Timotheusbrief, 3. Kapitel, ist ja immer noch die gleiche Gemeinde, an die es geht, nämlich nach Ephesus. Da wird auch wieder was im 3. Kapitel über Irrlehre gesagt, denn von diesen, Vers 6, sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen und von mancherlei Begierde getrieben werden. Es scheint so, dass es zumindest eine Gruppe von Frauen gab in Ephesus, die besonders anfällig waren für Irrlehren. Warum würde Paulus gerade die Frauen in Bezug auf Irrlehren immer wieder so betonen? Das ist schon mal erstmal wichtig im Kopf zu behalten. Es geht nicht allgemein um die Frauen, sondern es geht um die Frauen, die in Ephesus Irrlehren auferlegen sind. Und wir sehen auch gleich noch, nachher noch was, wenn wir weiterlesen. Wir kommen zu 1. Timotheus 2 wieder zurück. Ein paar Minuten braucht ihr noch Geduld, aber wir nähern uns der Zielgeraden. Dann sagt Paulus, wir lesen mal weiter. Also ich erlaube einer Frau nicht zu lehren und über den Mann zu herrschen, sondern will, dass sie sich in aller Stille halten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Das ist manche nehmen dieses Argument zu sagen, jo, Paulus macht es ja ganz deutlich, sogar in der Schöpfung, Adam zuerst geschaffen, Eva als Zweite. Wir lesen ja dann im 1. Mose 2, da aus der Rippe und so. Deswegen hat der Mann das Sagen und nicht die Frau. Ist ja als Zweite geschaffen worden. Jetzt weißt du, wo du dran bist, Christina. Folgendes muss man dazu wissen. Diese Argumentation erstmal des Paulus gibt es weder sonst in der Bibel, es gibt nicht einen einzigen Hinweis, der diese Argumentation unterstützt, noch in irgendwelchem außerbiblischen Kontext, noch die Juden interpretieren 1. Mose 1 in dieser Art und Weise oder 1 und 2, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist oder dass der Mann eine höhere Rangstellung hat, weil sie als Zweite aus der Rippe gemacht worden ist. Diese Argumentation gibt es nicht. Und spannend wird es auch noch weiter. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Anna, da bist du. Tamoda, da bist du. War gerade heute Morgen unser Thema. Not? Die Frau war's. Das hatten wir, die auf die Versuchung der Schlange hineingefallen ist. Und deswegen ist die Frau die Schwächere. Habt ihr mal darüber nachgedacht, über diese Argumentation aus unserer heutigen Sicht erstmal? Wie viel Aufwand hat die Schlange betrieben, um die Eva zu überzeugen, von der Frucht zu essen? Ziemlich viel. Hat Gott etwa gesagt, nein? Und so ein Wechselgespräch, ne? Wie viel Aufwand hat die Schlange gebraucht für Adam? Gar keinen. Und Eva? Und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war. Ich finde das übrigens spannend, nicht? Der steht, der bei ihr war. Das heißt, die ganze Zeit steht er da. Schlange spricht mit meiner Frau. Macht nichts, ja? Das heißt, wenn es nach dieser Argumentation geht, dass die Frau die Schwächere ist, weil sie als Zweite geschaffen worden ist, also von der Geschichte her ist der Mann eigentlich der Schwächere. Die Frau muss überredet werden. Und wenn man jemanden überzeugen will, also wenn ich was erreichen will in irgendeiner Sache oder einer Gruppe, dann suche ich mir die Leute, die den größten Widerstand haben. Wenn ich die überzeugt habe, die mit dem größten Widerstand, dann ist der Rest ein Kinderspiel. Also ist eigentlich Adam der Schwächere, wenn man dieser Argumentation folgen würde, weil der war viel leichter zu überzeugen als Eva. Paulus hat einen Umgang mit Bibeltexten des Alten Testamentes, den wir nicht haben. Ich hatte gepredigt, will nur ein einziges Beispiel rausnehmen. Das war meine vorletzte Predigt über 2. Korinther 3, wo Paulus redet davon, dass wir nicht mehr dem in Steintafel eingeschriebenen Bund dienen und ähnliches. Und da sagt er zum Beispiel, dass der Mose eine Decke über den Kopf sich ziehen musste, damit die Israeliten seine vergehende Herrlichkeit nicht sahen, also dass sie sehen, dass die Herrlichkeit vergeht. Das steht so nicht im Alten Testament. Da steht, der musste eine Decke über den Kopf ziehen, weil er so gestrahlt hat. Da steht nirgendwo, dass die Herrlichkeit vergeht. Paulus nimmt also eine Bibelgeschichte, aber interpretiert sie ganz um. Das macht er an vielen Stellen. Und dann geht er hin und sagt, ja, das ist so, wenn die Juden heute in der Bibel lesen, als wenn sie eine Decke auf dem Herzen liegen haben. Begreifen sie nicht. Wenn diese Decke vom Herzen runtergenommen wird, dann begreifen sie. Das heißt, nennt man allegorisieren. Wenn ihr euch anschaut, wie Paulus mit alttestamentarischen Texten umgeht, das wäre nicht meine Art. Er benutzt diese Texte um etwas, was er machen will. Also er verfremdet sie teilweise auch, um eine Situation deutlich, etwas zu erklären, etwas deutlich zu machen für die aktuelle Situation. Paulus sagt selber, dass Adam gesündigt hat und dass durch die Sünde, durch Adam die Welt in die Sünde gekommen ist. 1. Korinther und im Römerbrief führt er das ganz deutlich aus, dass von Eva überhaupt keine Rede. Da braucht er ein anderes Argument und da steht er dann Adam in den Vordergrund. Das heißt, wir müssen auch eben, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, beachten, wie verwendet ein Autor biblische Texte, wenn er sie anwendet. Und er macht das nicht in dem Sinne, wie wir das tun würden. Also es ist keine, so würde man das neudeutsch nennen, saubere Exegese, sondern es ist ein sehr freier Umgang, um das Argument, was er hat, nochmal zu unterstreichen. Und dann kommt dieser komische Satz, sie werden durch das Kindergebären hindurch gerettet, wenn sie im Glauben und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit bleiben. Hallo, Paulus? Ich lese bei dir, dass wir allein aus Glauben gerettet werden, aber nicht durchs Kindergebären. Hast du Glück, ne? Du bist schon gerettet. Und du auch, alle Frauen mit Kindern sind schon gerettet. Brauchst dir keinen Stress zu machen, der Rest ist egal. Du hast ja Kinder geboren, dann wirst du gerettet. Und alle, die es noch nicht haben, Pech, tut mir leid. Beachtet den Kontext, deswegen habe ich euch darauf hingewiesen. Es sind offensichtlich in Ephesus mindestens eine Gruppe von Frauen besonders empfänglich für Irrlehren. Und ein Teil dieser Irrlehre ist, nicht zu heiraten, ist sexualfeindlich. Und Paulus sagt den Frauen hier, ey, kommt wieder auf den Teppich. Das gehört dazu, dass ihr heiratet und dass ihr Kinder kriegt. Das ist von Gott so gewollt. Und Die Rettung ist nicht, dass sie Kinder kriegen, aber dass sie wieder zurückkommen zum normalen Leben, was Gott eigentlich eingesetzt hat. Das ist das, was er vom Kontext her sagen möchte. Drei letzte Argumente noch außerhalb von Timotheus. Nein, wir bleiben noch drin. In 1. Timotheus 6, Vers 1 sagt Paulus Folgendes. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herren aller Ehre für würdig halten. Mehr will ich gar nicht. Ihr findet in der Bibel keinen Text, der generell gegen Sklaverei ist. Nicht einen. Wir finden zwar schon Texte, das Jubeljahr, da sollen die, die sich als Sklaven verkauft haben, freikommen, aber es gibt sogar richtig Regeln für Sklaverei, wie man mit Sklaven umzugehen hat. So, es gibt keinen Text, auch nicht im Neuen Testament, der sagt, Sklaverei ist schlecht. Jeder, der mit Jesus lebt und die Bibel liest, zumindest in unserem Kulturkreis, hat das Empfinden, Gott möchte es keine Sklaverei. Gott hat uns als freie Menschen geschaffen. Und für uns ist das selbstverständlich, diese Texte, wo überall steht, es gibt ja noch andere von Paulus, wer seinen Herrn hat, der suche nicht loszukommen, sondern der soll ihn in aller Ehre dienen. Da gibt es ja noch viele andere solche Texte. Könnte man ja auch sagen, hey Leute, Paulus hat sich nicht gegen Sklaverei ausgesprochen, heißt das sogar gut, also lass uns wieder einen Sklaven haben. Wir sind uns vollkommen einig, dass Sklaverei nicht von Gott gewollt ist. Aber wir pflegen teilweise in unseren Köpfen, und wir können es auch noch nicht ganz frei machen. Die Frauen sind in unserer Kultur noch nicht gleichberechtigt. Und je nachdem, wenn wir Männer uns mal beobachten, wir haben es leicht, ja, weil wir sind nicht drin in der Rolle. Aber ich habe mal eine Frau gefragt, wie ist das eigentlich? Jemand hat gesagt, es ist für Frauen oft auch in unserem Kulturkreis wie so eine Decke über ihnen. Gibt es diese Decke? Und mir hat eine junge Frau auch gesagt, ich empfinde das auch so. Obwohl das eine ist, die sehr selbstbewusst auch ihr Leben lebt. Wir können gut reden, weil wir es nicht empfinden. Aber es gibt genug auch immer wieder Berichte, dass Frauen immer noch nicht vollständig gleichberechtigt sind. Wir sind unterschiedlich. Es gibt das andere Extrem, dass man Frauen gleich machen will wie Männer und Männer wie Frauen. Das funktioniert nicht, so ein Quatsch. Wir sind immer unterschiedlich, aber wir sind gleichwertig und wir sind in Gottes Augen auch gleichberechtigt. Und genauso wie Sklave, also kannst positiv und negativ formulieren. Wenn ich meine, dass Frauen nichts zu sagen haben und nicht reden sollen im Gottesdienst und auch nicht lehren sollen, was ja auch Frauen hier bei uns tun, dann muss ich sagen, Sklaverei ist gut, weil das ist die gleiche Ebene. Es gibt keinen Text gegen Sklaverei, also können wir auch Sklaven halten. Wir empfinden aber, dass es nicht richtig ist, von der Bibel her auch, dass es nicht richtig ist. Und es ist die letzte Sklaverei, wir haben noch viele Sklaven, leider, auch in Deutschland, aber diese letzte noch Bastion der Sklaverei ist, was wir als Christen über Frauen denken. Und dass die Frauen aus dieser Sklaverei endlich entlassen werden von uns Männern. Und wir sie so behandeln, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Apostelgeschichte 15. Da geht es um die Frage, ob Heiden, die zum Glauben gekommen sind, sich beschneiden lassen müssen. Petrus tritt auf und erzählt seine Geschichte mit Cornelius, wie er dort das Evangelium verkündet hat. Und dann der Heilige Geist auf die Heiden kam, ohne dass sie getauft waren. Und Petrus und Jakobus sagen, der Heilige Geist hat schon längst entschieden, dass Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen. Leute, der Heilige Geist hat schon längst entschieden, dass Frauen leiten dürfen, dass Frauen Verantwortung haben dürfen und dass Frauen geistlich leiten dürfen. In unserer Kirche sowieso. Ich finde es ein Anachronismus zu sagen, dass Frauen nicht lehren dürfen, dass Frauen nicht leiten dürfen, wo wir ellenweit haben. Ich kenne nur eine Person in diesem Kontext, in diesem Bezirk, die da ganz konsequent ist, die sagt, Frauen haben nichts zu sagen und ellenweit erkenne ich auch nicht an. Das ist dann konsequent. Aber in dem Augenblick, wo ich ellenweit als Prophetin anerkenne, kann ich mich nicht hinstellen und sagen, Frauen sind untergeordnet, haben zu schweigen, die Männer haben über sie zu herrschen und zu lehren haben sie schon gar nichts. Das passt nicht. Es passt einfach nicht in unsere Kirche hinein. Was wichtig ist, so als letzter Schluss nochmal, um das zusammenzufassen. Wir müssen, wenn wir solche herausfordernden Texte haben, auch immer anschauen, wer hat sie geschrieben, an wen, in welche Situation hinein. Was sagt die Bibel noch dazu? Und es heißt ja nicht, dass diese Texte keine Gültigkeit mehr haben, sondern wir müssen herausfinden, okay, das war die Situation damals. Wie sieht es denn bei uns heute aus Und wie gehen wir heute mit diesem Text um? Frauen tragen keine Kopftücher mehr. Kein Mann erhebt die Hände zum Gebet, zumindest nicht in unserem Kontext. In unseren Gemeinden haben wir keine prophetische Rede, leider vielleicht. In unseren Gemeinden haben wir keinen, der in Sprachen redet und der es auslegt. Das sind Dinge, die wir nicht mehr praktizieren. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, oder zwei, die wir lernen. Das eine habe ich schon gesagt aus dem ersten Text, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, Männer und Frauen. Dass wir einander nicht schlecht machen, sowieso nicht, aber schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und der zweite Text ist, so verstehe ich das zumindest, es gab Irrlehrer, in diesem Fall Frauen. Und Leute, solange sie einer Irrlehre anhaften, die haben an diesem Platz nichts verloren, weil sie dann noch andere Leute mit reinreißen. Und das betrifft nicht nur die Frauen, das betrifft auch die Männer. Ich wünsche mir, dass es euch nochmal einen neuen Blick gegeben hat für die, die sowieso das nie ein Problem war. Und vielleicht euch Frauen hilft, wenn ihr das nächste Mal diese Texte lest oder ähnliche, nicht so einen Knoten im Bauch zu spüren, sondern etwas entspannter damit umgehen zu können. Lasst uns Leute sein, die in diesem Land eine richtige Lanze brechen für das Miteinander von Mann und Frau. Amen.